DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Zeitenwende bei Google. Die Gründer des Internetriesen treten ab. Wenig Investitionen, Deutschlands verpasste Chancen in Lateinamerika und Profiteure der Niedrigzinsen, wem die EZB-Politik wirklich nutzt. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Beim Internetriesen Google werden die Karten neu gemischt. Nach ihrem Rückzug aus dem Tagesgeschäft treten die Konzerngründer Larry Page und Sergey Brin auch von ihren Vorstandsposten beim Mutterkonzern Alphabet zurück. Und so übernimmt Google-Chef Sundar Pichai jetzt auch die Führung bei Alphabet in einer schwierigen Zeit für den Internetriesen. Aus dem Silicon Valley berichtet Markus Schuler.
Im US-Wirtschaftsfernsehen löste der Rücktritt der beiden Google-Gründer den Breaking-News-Fall aus. Einig waren sich die Kommentatoren alle, hier geht eine Ära zu Ende. Vor 21 Jahren haben die beiden heute 46-jährigen Stanford-Studenten das vielleicht wichtigste Unternehmen des Internets gestartet. Ihre Namen sind gleichzusetzen mit den Gründern von Microsoft und Apple, Bill Gates und Steve Jobs. Dan Niles ist Investor. Er selbst hat an der Elite-Uni Stanford im Silicon Valley studiert. Im Wirtschaftssender CNBC sagte er, Page wird eindeutig in die Geschichtsbücher eingehen. Er ist ein Visionär. Es gibt nur wenige Menschen, die eine Firma gegründet haben, deren Namen zum Verb wird, googeln. Er war aber in den vergangenen Jahren kaum mehr im aktiven Geschäft involviert. Und das aus gutem Grund. Vor 4 Jahren hat sich der Konzern eine neue Struktur gegeben und als Dach, als Mutter, Alphabet ganz oben platziert. Page als CEO, sein Mitgründer Sergey Brin als Präsident ohne näher spezifizierten Aufgabenbereich. Damit haben sich die beiden quasi aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Alphabet besteht seither aus vielen Einzelunternehmen und kommt auf insgesamt etwas mehr als 100.000 Mitarbeiter. Waymo zum Beispiel beschäftigt sich mit selbstfahrenden Autos, Verily mit Biotechnologie. Das wichtigste Unternehmen ist und bleibt aber die Suchmaschine Google. Das ist der Geldbringer. Michael Bergen beobachtet für den Wirtschaftsdienst Bloomberg den Alphabet-Konzern. Er sagt,
initially the alphabet structure was meant to be, there were a series of companies that were sort of peers.
Eigentlich war Alphabet als eine Struktur für die anderen Unternehmen gedacht, die miteinander auf Augenhöhe agieren sollten. Google war also gleichauf mit Waymo oder Verily. Nun steht plötzlich der Google-Chef über den anderen Chefs der Einzelunternehmen. Das ist etwas komisch, das muss das Unternehmen nun zügig lösen. Es ist eine ungeklärte Frage. Mit der Beförderung des 47-jährigen Sundar Pichai, der aus dem Süden Indiens stammt, kommt nun ein Mann an die Spitze des Konzerns, der bislang eher einen Ruf als Techie, als Geek hatte. Pichai musste in den vergangenen Monaten aber immer mehr Aufgaben von Page übernehmen. Zuletzt hatte er sogar die Quartalskonferenzen von Alphabet geleitet. Ein Indiz dafür, dass vor allem CEO Page die Lust am Googlen verloren hat. Michael Bergen vom Wirtschaftsdienst Bloomberg sieht das als große Herausforderung für Nachfolger Pichai. Als er vor 4 Jahren die Leitung von Google übernommen hat, kümmerte er sich um Produkte, die Suche, das Android-Betriebssystem, spannende Technologiethemen. Doch jetzt geht es vielmehr um politische Schlachten. Und das könnte mit ein Grund für den Rückzug der beiden Gründer gewesen sein. Außerdem hat die offene Unternehmenskultur, die von Page und Brin gefördert wurde, zuletzt für Unruhe gesorgt. Viele Mitarbeitende haben Sexismus im Konzern angeprangert. Eine 90-Millionen-Dollar-Abfindung für Android-Erfinder Andy Rubin, dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wurde, hat viele Google-Angestellte verärgert. Das drängendste Problem für Pichai dürfte aber die Politik sein. Nicht nur die EU in Brüssel hat Google unter verstärkte Beobachtung genommen, auch in Washington realisieren viele Politiker beider Parteien, dass Google zu groß und zu mächtig geworden ist.
Markus Schuler berichtete. Es ist ein weiterer Rückschlag für Boeing. Der Auftrag für 50 neue Langstreckenjets der US-Fluglinie United geht nämlich an den Erzrivalen aus Europa, an Airbus. United Airlines ist damit ein weiteres US-Unternehmen, das trotz höherer Zölle auf europäische Airbus-Flugzeuge setzen will. Aus Washington, Arthur Landwehr.
50 Exemplare des neuen Airbus-Modells A321 XLR hat die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines bestellt. Ab 2024 sollen die neuen Maschinen Uniteds Boeing-Flugzeuge vom Typ 757-200 ersetzen, ein Modell, dessen Produktion in einigen Jahren ausläuft. Die erst im Juli von Airbus vorgestellte Maschine soll 30% weniger Treibstoff pro Sitz verbrauchen als frühere Modelle. Das macht es zu einem attraktiven Langstreckenflugzeug mit einer Reichweite von bis zu 8.700 Kilometern. Das XLR steht denn auch für Extra Long Range, besonders große Reichweite. Die A321 XLR ist mit nur einem Gang ein mittelgroßes Flugzeug und United will es für Flüge von der amerikanischen Ostküste zu Zielen in Europa einsetzen. Für Boeing bedeutet Uniteds Großauftrag an Airbus einen herben Rückschlag, auch wenn die viertgrößte Fluggesellschaft der Welt eine Option auf ein von Boeing angekündigtes neues Langstreckenflugzeug offen hält. Wann das gebaut wird, soll allerdings erst im nächsten Jahr bekannt gemacht werden. Die Entscheidung wurde wegen der noch ungelösten Probleme mit der Boeing 737 MAX verschoben.
Arthur Landwehr war das aus Washington. Nach vielen Jahren immer neuer Rekorde steckt die deutsche Automobilbranche mitten im Umbruch. Der Übergang zur Elektromobilität mit Milliardeninvestitionen kommt zur Unzeit, denn wichtige Exportmärkte schwächeln. Und da sind auch die glänzenden Geschäfte auf dem Heimatmarkt kein wirklicher Trost. Eric Graydon war für uns dabei, als der scheidende Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, in Berlin die Jahresbilanz präsentierte.
Es war die letzte Bilanz des VDA unter dem Vorsitz von Bernhard Mattes. Der Verband hatte im September überraschend mitgeteilt, dass Mattes sein Amt zum Jahresende niederlegen werde, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Nach monatelanger Unsicherheit wurde erst letzten Freitag die Managerin Hildegard Müller als seine Nachfolgerin bestätigt. Darüber sprechen möchte Mattes an diesem Mittwochvormittag in Berlin aber lieber nicht.
Ich möchte weder über meine Nachfolgerin Frau Müller berichten, noch möchte ich über meine Beendigung meines Amtes zum Jahresende sprechen.
Aber auch so ist das, was Mattes dazu erzählen hat, dramatisch. Es hagelt ernüchternde Zahlen. Die Stimmung in der exportabhängigen deutschen Autoindustrie ist angespannt. Für das laufende und für das kommende Jahr rechnet der Branchenverband VDA mit einer deutlichen Abkühlung der globalen Pkw-Märkte.
Wir rechnen für das Gesamtjahr 2019 mit einem Weltmarkt von 80,1 Millionen Pkw. Dieser Rückgang um 4,1 Millionen Pkw oder 5% ist größer als der während der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 10 Jahren.
Der Hauptgrund dafür ist eine Absatzschwäche im wichtigen chinesischen Markt. Dort gingen die Neuzulassungen um 10% gegenüber 2018 zurück. Diese Rückgänge wirken sich deutlich auf die deutsche Automobilwirtschaft aus. Hersteller wie Zulieferer müssten ihre Portfolios bereinigen und die Effizienz steigern. Dies, so Mattes, wirke sich auch auf die Mitarbeiterzahlen aus.
Der Zuwachs bei den Beschäftigten im ersten Halbjahr ist in den letzten Monaten wieder abgeschmolzen. Die Auslastung geht zurück, beim Personal werden befristete Arbeitsverträge nicht verlängert und das Instrument Kurzarbeit wird wieder eingesetzt. Wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stammbelegschaften geringer wird. Wir rechnen für 2019 bereits mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf 834.000 Beschäftigte und in 2020 wird dieser Trend ausgeprägter sein.
Außerdem werde auch der Ausbau der Elektromobilität bis 2030 zehntausende Jobs im Bereich etwa der Antriebsstränge hinfällig machen. Dabei ist der deutsche Absatzmarkt vergleichsweise stabil. Hier rechnet der VDA für das Gesamtjahr 2019 mit einem Anstieg der Neuzulassungen um 4%. Allerdings
3 von 4 Autos, die wir in Deutschland produzieren, gehen in den Export. Das heißt, der robuste Inlandsmarkt kann die Schwäche der Auslandsmärkte nicht kompensieren. Wir rechnen 2019 mit einem Export von 3,5 Millionen Pkw. Das sind 12% weniger. Und die Produktion wird 2019 mit 4,7 Millionen Pkw um 8% geringer sein als im Vorjahr. Das erste Mal seit langer Zeit, dass wir unter 5 Millionen Produktion in Deutschland sind.
Lediglich ein Lichtblick bleibt am Ende dieser Bilanz, der westeuropäische Transportermarkt.
Dank des weiter anhaltenden Booms im Online- und Versandhandel. Hier erwarten wir für 2019 erstmals seit 2007 wieder ein Niveau von mehr als 2 Millionen Einheiten.
Für 2020 rechnet der scheidende VDA-Präsident wenigstens an diesem Punkt mit einer stabilen Entwicklung.
Brasilien und China wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen. China sei immer mehr Teil der Zukunft Brasiliens, sagte Präsident Jair Bolsonaro nach einem Treffen mit seinem Kollegen Xi Jinping. China ist bereits jetzt der wichtigste Wirtschaftspartner Brasiliens und der größte Importeur von Rindfleisch und Soja aus dem südamerikanischen Land. Deutschlands Investitionen in der Region dümpeln dagegen auf niedrigem Niveau vor sich hin. Stefan Liener.
China, Indien, USA. Das sind die Länder außerhalb der EU, in denen die deutsche Wirtschaft seit Jahren massiv investiert. Andere Regionen spielen dagegen lediglich eine Nebenrolle, trotz aller Mahnungen von Experten. Lateinamerika zum Beispiel steht nur für vergleichsweise wenige Unternehmen im Fokus, trotz seiner jungen Bevölkerung und einer wachsenden Mittelschicht. Andreas Rentschler, der Vorsitzende des Lateinamerika-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, spricht von verpassten Chancen, etwa im riesigen Brasilien.
Wenn Sie heute die Zahlen anschauen, ist es in der Tat so, dass wir vom Investitionsvolumen noch rund 2,7-2,8% haben vom jährlichen Investitionsvolumen, beispielsweise in Brasilien. Alles andere geht an andere Länder. Und wir haben deshalb im Lateinamerika-Ausschuss zusammen mit McKinsey uns eine Studie vorgenommen, die sogenannte CEO-Agenda, um zu zeigen, dass es dort sehr viel Potenziale gibt, die wir derzeit nicht nutzen.
Zwar sind mit Konzernen wie Siemens, Bayer, BASF, BMW, Daimler und Volkswagen die großen Namen der deutschen Industrie durchaus mit eigenen Fabriken in Lateinamerika vertreten und das schon seit Jahrzehnten, doch es kommen vergleichsweise wenige Folgeinvestitionen nach. Deswegen bestehe die Gefahr, dass zum Beispiel China massiv in diese Lücke springt.
Wenn es zum Beispiel um Produktivitätssteigerungen geht, die ein solches Land wie Brasilien sehr, sehr dringend braucht, wenn wir Deutschen als Unternehmen was können, ist dort zu helfen, die Produktivität zu erzeugen. Dort gibt es sehr viele Chancen. Heute muss man sagen, die Chinesen und vor allen Dingen auch die Vereinigten Staaten von Amerika sind vehement dabei, dort die Investitionen zu tätigen. Und wir, glauben wir fest, verpassen damit eine Chance.
Zumal deutsche Marken in vielen Ländern Lateinamerikas bis heute einen hervorragenden Ruf genießen und deutsche Firmen oft als vorbildliche Arbeitgeber gelten. Umgekehrt könne sich das Engagement vor Ort für die Unternehmen sehr lohnen, vor allem wenn man einen langen Atem hat, so Andreas Rentschler. Denn kurzfristig könne es immer wieder Herausforderungen geben, etwa radikale Änderungen der Politik bei Regierungswechseln.
Es ist sicherlich so, dass diese Länder noch durch große Zyklen durchgehen, vor allen Dingen, weil sie bestimmte, sage ich mal, Rahmenbedingungen nicht immer so stabil gesetzt haben oder setzen können, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Aber es gibt Potenzial. In Brasilien sehen wir derzeit wirtschaftlich, geht es in die richtige Richtung. Es wird versucht, der Kampf gegen Korruption in Brasilien, habe ich die letzten 30, 35 Jahre nicht so extrem gesehen.
Große Hoffnungen hatte die Wirtschaft auf ein lange ausgehandeltes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur gesetzt. Derzeit aber gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass dieses Abkommen je ratifiziert wird. In Europa gibt es massive Bedenken, etwa wegen Sozial- und Umweltstandards. Umgekehrt gibt es in Lateinamerika mehr und mehr Stimmen, die einen stärkeren Protektionismus und weniger Freihandel fordern.
Deutschlands verpasste Chancen in Lateinamerika, das war ein Bericht von Stefan Liener. Die Niedrig- und Negativzinsen der EZB machen den deutschen Sparern zu schaffen. Sie bringen Versicherungen und Pensionskassen in die Bredouille. Doch es gibt auch eine ganze Reihe von Profiteuren, denn noch nie war es so attraktiv, Schulden zu machen. Aus Frankfurt, Viktor Goitka.
Wenn die Deutschen über die Europäische Zentralbank diskutieren, dann saust die ganze Zinspolitik oft auf ein einziges Wort zusammen, wie hier im Fernsehen.
Negativzins.
Jetzt drohen auch noch Minuszinsen. Gibt es nun bald Strafzinsen für alle?
Schuld ist die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank.
Ach, was war Sparen früher einfach?
Das stimmt, aber es verstellt den Blick auf die Profiteure der Magerzinsen. Denn das sind ja mehr Menschen als gedacht, sagt Ulrich Kater von der DK Bank.
Der größte Schuldner im Land ist der Staat und damit wir alle. Das heißt also, ein großer Profiteur der Zinsphase jetzt ist der deutsche Staat, wo wir in den letzten 10 Jahren 370 Milliarden an Einsparungen haben. Das entspricht etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts.
Also eine ganze Menge. Der Gewinn für den Staat mag abstrakt wirken, aber manche Deutsche profitieren auch ganz konkret von der Zinsflaute. Wie sie dieses Jahr aus den Minizinsen gute Gewinne gemacht haben, mit Aktien, sagt Tim Albrecht von der Fondsgesellschaft DWS. Denn das billige Geld der Notenbanken hebt die Kurse an der Börse.
Wenn man ganz ehrlich ist, war der Treibstoff für die jüngsten Aktienkursanstiege nicht etwa die gute Konjunktur in Deutschland oder potenzielle Gewinnsteigerungen der großen Konzerne, sondern vielmehr der Mangel an Anlagealternativen. Und deshalb ist einfach dieses Niedrigzinsumfeld ganz wichtig, wie es an den Kapitalmärkten weitergeht.
Denn wenn es auf dem Sparbuch oder bei Anleihen keine Zinsen mehr zu kassieren gibt, dann setzen viele Investoren auf Aktien und treiben die Kurse. Doch nicht nur die wenigen deutschen Aktienanleger haben profitiert, sondern auch alle, die sich Geld borgen wollen. Denn Kredite, die sind bei den niedrigen Zinsen billig, sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank. Er kennt die Profiteure ganz genau.
Das sind natürlich auch im kleinen Umfang private Haushalte, insbesondere wer das Glück hat, eben eine Baufinanzierung machen zu können in diesen Zeiten. Die größten Kreditnehmer sind allerdings die Unternehmen. Und diejenigen Unternehmen, die Geld aufnehmen, haben sehr geringe Kosten. Und das ist ja auch die Zielrichtung der Notenbank, eben über diese geringen Kosten die Unternehmen zu animieren.
Teilweise mit Erfolg, meint Ulrich Kater. Denn ohne Niedrigzinsen ginge es vielen Unternehmen vermutlich schlechter und damit auch vielen Arbeitnehmern.
Es haben mehr Menschen in Deutschland, in Europa, erstens einen Arbeitsplatz und zweitens wahrscheinlich auch höhere Löhne als ohne diese Geldpolitik.
Und das ist trotz allen Ärgers über Null- und Minuszinsen auf dem Sparbuch ja auch etwas wert.
Die Profiteure der EZB-Niedrigzinspolitik, das war ein Bericht von Viktor Goitgar. Und damit geht auch dieser Podcast zu Ende. Jonas Justen in der Technik und Thomas Kohlmann im Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.